Stell dir vor, du kaufst dir also eine sündhaft teure, hochkomplexe Maschine. Vielleicht ein unfassbar fortschrittliches Stück Technologie für ein paar Millionen Euro.
Okay, ich bin gespannt, worauf das hinausläuft.
Naja, du packst dieses Meisterwerk der Technik aus, du nimmst das dicke Handbuch des Herstellers und...
Und wirfst es unbesehen direkt in den Müll.
Genau, direkt in den Müll. Und dann fängst du an, völlig wahllos auf allen Knöpfen herumzudrücken.
Was natürlich keine besonders gute Idee ist.
Überhaupt nicht. Wenn das Ding dann kurz schließt, Funken schlägt und im schlimmsten Fall dein halbes Haus in die Luft jagt, wärst du wahrscheinlich wütend.
Absolut.
Du würdest dich beim Hersteller beschweren, dass die Maschine eine völlige Fehlkonstruktion ist.
Obwohl das Problem offensichtlich vor der Maschine sitzt.
Richtig. Dabei hast du schlicht und ergreifend die physischen Gesetze und die Bedienungsanleitung dieses Geräts komplett ignoriert. Und genau dieses Bild drängt sich auf, wenn man sich ansieht, wie wir Menschen oft mit der Welt umgehen.
Das ist ein extrem treffender Vergleich für das, was wir heute vorhaben.
Ja, und das bringt uns direkt in unseren heutigen Tauchgang in die Quellen. Wir schauen uns nämlich ein faszinierendes Manuskript von Dr. John Oswald an.
Ein wirklich tiefgreifender Text.
Auf jeden Fall. Er beschäftigt sich da intensiv mit dem biblischen Buch Jesaja, speziell mit den Kapiteln 24 und 25.
Was auf den ersten Blick vielleicht trocken klingt, aber es in sich hat.
Und wie? Unsere Mission für heute ist, dass wir gemeinsam erkunden, wie dieser jahrtausendealte Text uns verblüffend präzise Antworten auf unsere modernsten Probleme liefert.
Auf unseren ständigen Kontrollverlust zum Beispiel.
Genau.
Also wenn wir heute Nachrichten schauen, gehen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass die großen Nationen das Sagen haben.
Ja klar, die Wirtschaftsbosse, die Supermächte.
Richtig. Wir glauben, sie dominieren die Bühne der Geschichte, sie sind die Treiber und wir sind quasi nur die Passagiere auf dem Rücksitz.
Macht ja auch Sinn, wenn man sich die Weltlage so ansieht.
Naja, aber Oswald zeigt in seiner Analyse eben auf, dass Jesaja dieses Weltbild komplett auf den Kopf stellt. Nicht die Nationen sind die wahren Akteure auf der weltgeschichtlichen Bühne.
Sondern?
Der Hauptakteur, also der Regisseur des Ganzen, ist Gott selbst. Und er sitzt da nicht einfach passiv rum und reagiert nervös auf die Schachzüge der Menschen.
Okay, also er lenkt das aktiv.
Ganz genau. Er lenkt die Geschichte aktiv auf ein bestimmtes Ziel hin.
Aber warte mal, wenn wir jetzt feststellen, dass Gott alles lenkt, landen wir da nicht unweigerlich bei diesem uralten philosophischen Rätsel?
Du meinst Determinismus versus freier Wille.
Exakt. Auf der einen Seite steht ja der absolute Determinismus, also die Vorstellung, dass alles bis ins kleinste Detail vorherbestimmt ist. Wir Menschen wären dann im Grunde nur Marionetten in so einem kosmischen Theaterstück, die bloß ihre Texte ablesen.
Das ist das eine Extrem, ja.
Und auf der anderen Seite steht dieses Bild von einem Gott, der das Universum wie so ein altes Uhrwerk aufgezogen hat. Er zieht sich dann zurück und schaut von oben zu, wie wir das Chaos selbst verwalten.
Quasi ein Gott, der nur noch zuschaut.
Genau. Wie löst das Manuskript denn diese enorme Spannung auf?
Oswald macht deutlich, dass unsere menschliche Intelligenz an dieser extremen Spannung oft scheitert. Ganz einfach deshalb, weil wir entweder das eine oder das andere Extrem wollen. Wir mögen es simpel.
Wir wollen schwarz oder weiß.
Richtig. Aber der Text von Jesaja positioniert sich genau in der Mitte dieses scheinbar unlösbaren Paradoxons. Die theologische Grundannahme hier ist total faszinierend.
Hau raus!
Nichts, also absolut kein einziges Ereignis in der Geschichte, passiert ohne die ordnende Hand Gottes. Aber im selben Atemzug ist alles, was geschieht, ein authentischer Ausdruck unserer menschlichen Freiheit.
Okay, das musst du erklären. Wie passt das zusammen?
Gott zwingt niemanden. Er gibt uns den vollständigen Raum, freie Entscheidungen zu treffen. Mit all ihren chaotischen Konsequenzen. Und dennoch bleibt er der souveräne Herr, der genau diese menschlichen Entscheidungen in sein übergeordnetes Narrativ einwebt.
Okay, dröseln wir das mal auf. Wenn Gott wirklich dieser souveräne Regisseur ist und alles in seinen großen Plan verwoben ist, warum zeichnet Jesaja dann in Kapitel 24 das Bild einer Welt, die regelrecht auseinanderfällt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, der Text beschreibt eine Erde, die trauert, die verdorrt, die komplett entweiht ist. Das klingt für mich weniger nach einem meisterhaften göttlichen Plan und vielmehr nach einer globalen Katastrophe.
Ja, das Bild ist düster. Sehr düster sogar.
Da wechseln wir doch von der großen Makroebene der Weltgeschichte scheinbar direkt in eine knallharte Ursache-Wirkungsdynamik, oder?
Absolut. Und zwar, weil dieses Chaos in Jesajas Augen eben kein Zufall ist. Es ist kein blinder Schicksalsschlag, der die Menschheit einfach so aus dem Nichts trifft.
Sondern?
Jesaja beschreibt hier die pure, ungeschönte Kausalität unseres eigenen Handelns. Und das Erschreckende daran ist die absolute Gleichmacherei dieses Gerichts.
Wie meinst du das mit Gleichmacherei?
Oswald arbeitet diese Listen im Text sehr detailliert heraus. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, trifft es das einfache Volk genauso wie den Priester. Den Sklaven genauso wie seinen Herrn.
Den Käufer wie den Verkäufer.
Ganz genommen. Keine soziale Schicht, kein Reichtum und keine noch so mächtige Position bieten in diesem Szenario auch nur den geringsten Schutzraum.
Wahnsinn. Und die Ursache für diesen totalen Zusammenbruch ist laut Jesaja, dass die Menschen die Gesetze übertreten und den ewigen Bund gebrochen haben.
Das ist der Kern des Problems, ja.
Und das bringt uns direkt zurück zu unserer Maschine vom Anfang. Wir müssen uns hier unbedingt mal diese Begrifflichkeiten genauer ansehen. Nehmen wir das hebräische Wort Tora.
Ein oft missverstandenes Wort.
Total. In unserer heutigen Kultur hat das Wort Gesetz ja einen unglaublich negativen Beigeschmack. Wenn wir an Gesetz denken, denken wir an rote Ampeln.
An das Finanzamt.
Ja, an Steuern, an Einschränkungen, die uns eigentlich nur den Spaß am Leben nehmen sollen. Aber Oswald erklärt in der Quelle, dass Tora eigentlich etwas völlig anderes meint.
Richtig. Im Kern bedeutet Tora nämlich Instruktion oder Lehre. Es ist, um in deinem Bild vom Anfang zu bleiben, exakt die Bedienungsanleitung für das Leben auf dieser Erde.
Ah, okay.
Der Schöpfer gibt Hinweise, wie seine Schöpfung am besten floriert. Das lateinische Lehnwort, das oft für diese Übertretung genutzt wird, hilft uns hier enorm weiter.
Du meinst Transgression.
Genau. Die Wurzel Transgress bedeutet wörtlich hinübergehen oder über etwas hinwegschreiten. Die metaphorische Bedeutung dahinter ist super klar.
Okay, schieß los.
Gott errichtet durch seine Instruktionen einen Zaun. Dieser Zaun ist aber nicht als Gefängnismauer gedacht, die uns irgendwie einschränkt.
Sondern eher als Schutzbarriere.
Exakt. Eine Barriere, die uns schlicht davor abhält, blindlings in den Abgrund zu stürzen.
Aber die menschliche Natur sieht diesen Zaun und das Erste, was wir denken, ist wahrscheinlich, oh, eine Grenze. Mal sehen, was passiert, wenn ich einfach mal darüber springe.
Ganz genau. Das ist unser Instinkt.
Moment mal, da muss ich direkt einhaken. Wenn Jesaja von diesem ewigen Bund und diesen Zäunen spricht, schreibt er das nicht ganz spezifisch für das antike Volk Israel?
Das könnte man denken, ja.
Ich meine, wie kommen wir darauf, dass das für einen völlig säkularen Menschen heute, der in einer modernen Großstadt lebt und mit Religion überhaupt nichts am Hut hat, noch irgendeine Relevanz haben soll?
Das wirft wirklich eine ganz wichtige Frage auf. Aber Oswald argumentiert anhand der Texte sehr deutlich, dass dieser ewige Bund weit über historische oder religiöse Grenzen hinausgeht.
Also betrifft es jeden?
Jeden. Jesaja spricht hier nicht von den spezifischen rituellen Gesetzen vom Berg Sinai. Er spricht von einer unausgesprochenen, universellen Vereinbarung zwischen dem Schöpfer und allen Geschöpfen.
Also geht es da um grundlegende Regeln?
Richtig. Es geht um die moralische und physikalische Grundstruktur des gesamten Universums. Kein Mensch, egal in welcher Kultur, wurde dafür designt, zu lügen, zu stehlen oder andere auszubeuten.
Oder die Umwelt zu zerstören.
Genau. Wenn wir diese fundamentalen Prinzipien ignorieren, entweihen wir unseren eigenen Lebensraum. Die Erde, so beschreibt es Jesaja, ist ein Trümmerhaufen durch ihre Bewohner.
Krass! Wir neigen in Krisenzeiten ja extrem dazu, die Schuld immer zu externalisieren, oder? Wir zeigen wahnsinnig gern mit dem Finger auf unfähige Politiker.
Oder auf gierige Konzernchefs.
Ja, oder feindliche Nationen. Wir blenden dabei völlig aus, dass wir selbst Teil dieser gigantischen Maschinerie der Übertretung sind. Drei Finger zeigen da immer auf uns selbst zurück.
Das ist eine harte Erkenntnis. Die Risse in der Welt da draußen sind auch immer ein Spiegelbild der Risse in uns selbst.
Wenn wir also feststellen, dass wir selbst es sind, die diese Bedienungsanleitung ignorieren, und wir dann mit ansehen müssen, wie die Welt um uns herum im Chaos versinkt, dann brauchen wir unweigerlich Bewältigungsmechanismen.
Das ist menschlich, ja.
Und genau das führt, in Kapitel 24 laut der Quelle zu einem extrem scharfen Kontrast zwischen zwei völlig unterschiedlichen Arten, mit der Realität umzugehen.
Einer falschen und einer wahren Art.
Genau. Einer falschen, betäubenden Freude auf der einen Seite und einer tiefen, wahren Schwere auf der anderen.
Was zeichnet das Bild einer völlig desillusionierten, zerstörten Stadt, das Jesaja uns hier vorlegt? Die Bewohner dieser Stadt haben im Grunde nur noch ein einziges Ziel.
Vergessen.
Richtig, vergessen. Sie versuchen, den Schmerz der kaputten Welt im Wein zu ertrinken. Es ist der klassische Versuch, sich angesichts des totalen Kontrollverlusts einfach zu betäuben.
Halt so eine Art künstliche Flucht.
Ja, aber Jesaja hält unmissverständlich fest, dass diese künstlich erzeugte Freude ein Verfallsdatum hat. Die Musik in den Straßen bricht ab, der Lärm der Feiernden verstummt irgendwann und die Tore der Stadt liegen in Trümmern.
Weil Betäubung das grundlegende Problem eben nicht löst.
Exakt.
Und genau in diesem Moment totaler Trostlosigkeit reißt Jesaja dann quasi den Vorhang auf. Mitten in den Trümmern steht da plötzlich eine Gruppe von Menschen, die lauthals singt.
Und sie singen nicht, weil sie betrunken sind.
Nein, sie singen aus einer echten, tief empfundenen Freude über die Majestät Gottes. Und hier wird es für mich wirklich interessant. Da stutze ich nämlich.
Warum?
Naja, warum sollte die bloße Macht oder Majestät eines Gottes ein Grund zur Freude sein? Wenn jemand unfassbar mächtig ist, macht das normalerweise doch eher Angst, oder? Wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, ist absolute Macht in den Händen eines Einzelnen doch in der Regel der absolute Albtraum.
Da hast du völlig recht. Es bedeutet meistens Tyrannei, Unterdrückung und Angst.
Eben. Also, wie passt das zusammen?
Um diese scheinbare Diskrepanz aufzulösen, schaut sich Oswald das hebräische Wort an, das hinter diesem Konzept der Majestät steht. Das Wort ist Kavut.
Kavut, okay.
Kavut ist ein faszinierender Begriff. Er bedeutet wörtlich so viel wie Gewichtigkeit, Bedeutung oder absolute, unerschütterliche Realität.
Also quasi das Gegenteil von etwas Flüchtigem.
Ganz genau. In einer Welt, in der alles flüchtig, instabil und vergänglich ist, beschreibt Kavut den sprichwörtlichen Fels in der Brandung. Wenn dieser absolut mächtige Gott auch nur im Ansatz korrupt, wankelmütig oder grausam wäre, hättest du völlig recht mit deiner Angst.
Dann wäre sein Kavut ein echtes Problem.
Die schlimmste Nachricht des Universums. Aber weil Jesajas Gott eben durch und durch gut, gerecht und in seiner Liebe verlässlich ist, ist es für diese singenden Menschen die fantastischste Nachricht überhaupt, dass ausgerechnet er das Sagen hat. Ihnen nicht in eine naive Illusion, sondern sie haben verstanden, dass das tiefe Fundament der Realität verlässlich und gut ist.
Ganz egal, wie sehr die Oberfläche gerade wackelt. Jesaja malt sich die Welt also nicht einfach rosarot.
Überhaupt nicht. Er klammert den Schmerz der Gegenwart und die Konsequenzen der menschlichen Natur niemals aus. Der Text spricht ja von einem apokalyptischen Beben der Erde wegen unserer Rebellion.
Wegen dieser Erbsünde quasi.
Genau. Und dieses Gericht ist nicht willkürlich. Es ist die direkte Antwort auf diese zutiefst menschliche Neigung, jede gesetzte Grenze sofort austesten zu müssen. Oswald fasst diese menschliche Natur treffend zusammen.
Mit diesem Spruch über das Wollen, oder?
Ja. Wir wollen Dinge oft gar nicht tun, bis uns jemand sagt, dass wir sie nicht tun dürfen. Ich wollte es nicht tun, bis jemand sagte, tu es nicht.
Oh ja, das kenne ich nur zu gut.
Diese permanente Auflehnung hat reale Folgen. Jesaja nutzt dafür das sehr bodenständige Bild der Landwirtschaft aus der Quelle. Er vergleicht das Gericht mit einem abgeernteten Olivenbaum.
Okay, also ein Baum, an dem nicht mehr viel dran ist?
Wenn die Erntehelfer den Baum geschüttelt haben, bleiben vielleicht noch 2, 3 einsame Oliven ganz oben an den dünnsten, unerreichbaren Zweigen hängen.
Wow.
Das ist kein Märchen mit garantiertem Happy End für alle ohne Konsequenzen. Es ist ein harter, realistischer Blick auf das, was passiert, wenn wir die Spielregeln des Lebens ignorieren.
Das bringt mich direkt zu der alles entscheidenden Frage. Wenn Gottes Souveränität, dieses Kavot, im Kern eine so gute stabilisierende Nachricht ist.
Ja.
Warum wehren wir uns dann dermaßen dagegen? Warum haben ganze Nationen, aber auch jeder einzelne von uns, diesen extremen Drang, die Kontrolle immer wieder selbst an uns reißen zu wollen?
Die Antwort darauf liefert uns Kapitel 25 anhand des Schicksals von Moab.
Ah, Moab, ein historisches Nachbarvolk Israels. Richtig?
Genau. Aber Moab ist in diesem Text weit mehr als nur ein historisches Nachbarvolk. In den Kapiteln 15 und 16 wurde es bereits als Symbol etabliert. Es fungiert als das ultimative Symbol für den menschlichen Hochmut.
Für diese gefährliche Illusion wir könnten unser eigenes Schicksal vollständig kontrollieren.
Exakt. Jesaja beschreibt, wie Gott befestigte, scheinbar uneinnehmbare Städte in Schutt und Asche legt. Interessanterweise tut er das laut Text, um den Armen und Schwachen eine Zuflucht zu sein.
Und die Unterdrücker zu entwaffnen.
Richtig. Aber Moab weigert sich standhaft, diese göttliche Realität und die eigenen Grenzen anzuerkennen. Moab verkörpert diese Haltung, ich brauche diesen Schöpfer nicht.
Meine Festungsmauern sind hoch genug, ich rette mich gefälligst selbst.
Genau diese Arroganz.
Die Verse 10 bis 12 zeichnen dann ein Bild vom Untergangs Moabs, das so grotesk ist, dass es fast schon wieder komisch wäre, wenn es nicht so tragisch wäre.
Ja, das ist ein heftiges Bild.
Moab endet laut Text buchstäblich mit dem Gesicht nach unten im Mist eines Bauernhofs und versucht völlig verzweifelt in den Exkrementen zu schwimmen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Es ist die totale Demütigung des menschlichen Egos.
Eine sehr drastische Metapher.
Oswald liefert in seinem Manuskript dazu eine Analogie, die das Prinzip dahinter einfach perfekt auf den Punkt bringt. Er vergleicht diese menschliche Auflehnung gegen den Schöpfer damit, dass man eine Büroklammer aufbiegt und sie in eine Steckdose steckt.
Das ist eine geniale Analogie.
Oder? Also, was bedeutet das alles konkret für den Zuhörer? Wir müssen uns klar machen, was das bedeutet. Wenn du einen Stromschlag bekommst, passiert das nicht, weil die Elektrizität dich persönlich hasst.
Natürlich nicht.
Und es passiert auch nicht, weil Gott da oben sitzt, sein extrem verletztes Ego hat und sagt, du hast mich nicht ausreichend gewürdigt, jetzt werde ich dich bestrafen.
Das wäre eine sehr menschliche Vorstellung von Gott.
Genau. Es passiert schlicht und ergreifend, weil es die unverhandelbare Physik ist, die Realität der Schöpfung.
Was hier wirklich faszinierend ist, ist, wie Oswald den Bogen spannt. Dieses Bild der Büroklammer in der Steckdose zeigt die völlige Sinnlosigkeit der Selbstüberhöhung. Man versucht, mit einem kleinen Stück Draht die Grundgesetze des Universums zu überlisten.
Was historisch gesehen noch nie gut funktioniert hat.
Genau das ordnet Oswald auch ein. Er verweist auf extreme historische Beispiele des 20. Jahrhunderts, um zu zeigen, dass dieses Moab-Prinzip völlig zeitlos ist. Er nennt Diktaturen wie Hitler, Stalin oder den japanischen Kaiser Hirohito.
Leute, die im Grunde selbst Gott spielen wollten.
Ja, sie alle haben versucht, die göttliche Realität durch ihre eigene verdrehte Realität zu ersetzen. Sie wollten Götter sein, die absolute Kontrolle über Leben, Tod und die Geschichte ausüben.
Und das Resultat kennen wir.
Sie alle sind mit ihren Imperien katastrophal an der unverrückbaren Wand der Realität zerschellt. Die Kernbotschaft der gesamten Quelle ist unmissverständlich, Gott allein wird erhöht. Wer versucht, sich selbst zu erhöhen, wer die Büroklammer in die Steckdose steckt, scheitert zwangsläufig an der Realität.
Gut, die Diagnose ist also so ein klar Selbstüberhöhung und der krampfhafte Versuch, die absolute Kontrolle zu behalten, enden im sprichwörtlichen Mist.
Im wörtlichen Mist, wenn wir uns an Moab erinnern.
Ja. Wenn wir also nicht wie Ahas oder Moab enden wollen, die die Kontrolle unbedingt an sich reißen wollten, was ist dann die Alternative? Wie können wir in dieser chaotischen Welt existieren, ohne die Büroklammer in die Steckdose zu stecken?
Die Antwort, die Jesaja hier laut Oswald anbietet, kollidiert massiv mit unserem modernen Zeitgeist. Es geht um eine ganz bestimmte Haltung, nämlich um die Kunst des aktiven Wartens.
Aktives Warten, das klingt wie ein Oxymoron.
Um das zu verstehen, analysiert Oswald drei spezifische hebräische Wörter, die im Text verwendet werden. Bazar, Kava und Haka. In unseren modernen Übersetzungen werden sie meistens etwas flach mit Warten oder Vertrauen übersetzt.
Was ist das Problem daran?
Das Problem ist unser westliches Verständnis von Warten. Wenn wir an Warten denken, sehen wir uns geistig an einer Bushaltestelle stehen. Wir gucken genervt auf die Uhr, drehen Däumchen und hoffen passiv und gelangweilt, dass irgendwann mal etwas passiert.
Ja, genau so fühlt sich Warten für mich an.
Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Es ist vielmehr eine freudige, zuversichtliche Erwartung. Es ist die bewusste Weigerung, Gott vorauszueilen und die eigenen Probleme auf eigene, oft zerstörerische Weise zu lösen.
Da muss ich aber wirklich ein bisschen reingrätschen. In unserer heutigen, wahnsinnig schnelllebigen Kultur fühlt sich Warten doch an wie Versagen.
Das stimmt, es ist verpönt.
Wer wartet, verliert wertvolle Zeit. Wer wartet, hat die Zügel aus der Hand gegeben. Oswald bringt in seinem Text ja dieses hervorragende Negativbeispiel aus der biblischen Geschichte, um diese Ungeduld zu illustrieren. König Saul.
Ein klassisches Beispiel für den Kontrollzwang.
Saul stand kurz vor einer gewaltigen Schlacht und sollte auf den Propheten Samuel warten, der das Opfer darbringen sollte. Aber die Zeit verstrich, seine Soldaten bekamen Panik und die Armee fing an wegzulaufen.
Er stand massiv unter Druck.
Enormer Druck. Saul hielt diesen psychologischen Druck einfach nicht aus. Er konnte nicht warten, also riss er die Dinge kurzerhand selbst in die Hand, brachte das Opfer selbst dar und brach damit die Regeln.
Er versuchte, die Situation mit Gewalt zu lösen.
Richtig, er wollte das Problem durch reine Willenskraft erzwingen, anstatt auf Gottes Zeitplan zu vertrauen.
Wenn wir das jetzt mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, dass Sauls Verhalten das genaue Gegenteil von Kavar und Hacker ist. Er konnte die Büroklammer einfach nicht loslassen.
Und wie sieht es dann richtig aus?
Oswald untermauert das mit einer sehr persönlichen Anekdote aus seinem Text. Er erzählt von seiner eigenen Mutter. Sie saß im Wartezimmer eines Krankenhauses, während ihr Mann drinnen mit einer absolut lebensbedrohlichen Erkrankung kämpfte.
Eine furchtbare Situation?
Das Chaos war perfekt. Aber als jemand sie fragte, wie sie das überhaupt aushalte, saß sie da mit einem leichten Lächeln und sagte schlicht: Ich warte auf den Herrn.
Wow, das ist eine unfassbare Haltung.
Es geht bei Kammer und Hacker um genau diese Gewissheit. Die Gewissheit, dass Gott zu seiner Zeit, mit seinen Ressourcen und seiner vollkommenen Weisheit handeln wird.
Also kein passives Aufgeben, sondern ein aktiver Akt des Vertrauens.
Ganz genau. Dieses Warten bereitet uns überhaupt erst darauf vor, Gottes Handeln richtig empfangen und verarbeiten zu können. Wenn wir immer nur hektisch vorausrennen, stehen wir uns selbst im Weg.
Und genau dieses tiefe Vertrauen, dieses Warten, führt dann zum ultimativen Höhepunkt von Jesajas Vision. Genau das mündet in dieses gewaltige kosmische Fest auf dem Berg Zion.
Ein Fest, das nicht nur für ein kleines Volk gedacht ist.
Richtig. Gott verspricht hier nicht nur Rettung für Israel, sondern ausdrücklich für alle Nationen.
Jesaja arbeitet hier mit brillanten rhetorischen Mitteln. Zuvor nutzte er die rhetorische Übertreibung, also eine Hyperbel, der totalen Zerstörung. Nun wird das ausbalanciert mit der totalen Rettung.
Das Angebot gilt allen Völkern.
Und das Versprechen ist gewaltig. Gott verspricht, den Tod für immer zu verschlingen und alle Tränen von allen Gesichtern abzuwischen. Das ist das absolute Heil.
Aber der Text macht auch die Bedingung für dieses Fest völlig klar. Das Angebot gilt allen, ja? Aber die Bedingung ist eben genau dieses Vertrauen und die Selbstverleugnung. Wer seine eigene Festung bauen will, bleibt draußen.
Man muss bereit sein, die Kontrolle abzugeben. Das ist der Preis.
Was für eine gedankliche Reise heute. Fassen wir das Wichtigste noch einmal direkt für dich zusammen, was wir heute aus dieser gemeinsamen Erkundung mitgenommen haben.
Gern.
Wir haben gelernt, dass unsere Welt nach einer Bedienungsanleitung, also der Tora, funktioniert, die wir viel zu oft ignorieren.
Weil wir denken, wir wüssten es besser.
Richtig. Wir haben auch gesehen, dass echte Freude nicht im betäubenden Vergessen liegt.
Sondern im Vertrauen, in Kavar und Hacker. Darauf, dass Gott und nicht unser eigener Kontrollzwang das Gewicht, das Kavott der Geschichte trägt.
Und dass Hochmut im Grunde genau so ist, wie eine Büroklammer in eine Steckdose zu stecken.
Ein perfektes Bild.
Und deshalb möchte ich mich heute mit einer ganz direkten Herausforderung verabschieden, die auf unseren Quellen aufbaut.
Ich bin gespannt.
Denk mal an dein eigenes Leben. Wo stehst du gerade? Mit einer sprichwörtlichen Büroklammer vor einer Steckdose und versuchst, eine Situation mit reiner Willenskraft zu erzwingen. Und wie würde es stattdessen aussehen, wenn du dich heute dazu entscheidest, diese Situation einfach loszulassen? Einen Schritt zurückzutreten und mit freudiger Erwartung darauf zu warten, dass die Realität, dass Gott, das Problem auf eine Art löst, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Lass das mal auf dich wirken.